Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Freunde, liebe Schwestern und Brüder, Sie kennen vielleicht das Schild geschlossene Gesellschaft. Sie kommen irgendwo hin in ein Restaurant oder ein Hotel, wo Sie wissen, dass es da einen schönen und ruhigen Nebenraum gibt, aber dann steht da, heute reserviert, geschlossene Gesellschaft. Sie sind enttäuscht, Sie fühlen sich ausgeschlossen. Sie sind ja auch ausgeschlossen, jedenfalls bei dieser Gesellschaft, die sich da heute trifft. Sie nehmen in der Gaststube Platz, die dunkler ist und vielleicht auch nach Fett und nach Essen riecht. Es bleibt Ihnen ja nichts anderes übrig. Und jedes Mal, wenn der Ober in den Nebenraum geht, dringen fröhliche Stimmen heraus. Es wird gelacht, Besteck klappert munter auf den Tellern, Gläser klingen, die Tür geht zu, es wird wieder dunkel und Sie sind ausgeschlossen. Geschlossene Gesellschaft. Sie gehören nicht dazu. Das war auch das Israel zur Zeit Jesu, eine geschlossene Gesellschaft. Es gab zwar Zutritt, aber der war streng kontrolliert und limitiert. Für Heiden verboten. Das stand unsichtbar auf jeder jüdischen Einrichtung und ganz sichtbar auch am Tempel, an den Vorhofmauern. Das war die beste Methode, mit der Israel seinen Bund schützen konnte und sich selbst als Bundesvolk Gottes bewahren konnte, indem es sich zur geschlossenen Gesellschaft erklärte. Kein Zutritt, Vorsicht, Lebensgefahr. Und dann kam Jesus. Wir hörten es schon in den letzten Sonntagen, in der Epiphaniaszeit bedenkt die Kirche, was das eigentlich bedeutet, dass Gott in diese Welt gekommen ist, die Herrlichkeit Gottes auf dem Antlitz Jesu Christi, wie Paulus einmal schreibt. Und das mitten in dieser Welt. Gott wird Mensch, Jesus kommt auf die Welt, das Wort wird Fleisch. Aber das Kind in der Krippe ist nicht der Moment, bei dem wir stehen bleiben können. Das Epiphaniasfest, der Name bedeutet Erscheinung, und die Wochen nach Epiphanias reflektieren die Tatsache, dass Gott erschienen ist, mitten unter uns, in Jesus. Die Herrlichkeit Gottes in dieser unserer Welt. Das wird durchbuchstabiert in allen Predigtexten dieser Wochen. Vor 2 Wochen hatten wir die Taufe Christi als Evangeliumslesung. Der Himmel öffnet sich, der Heilige Geist kommt herab. Eine Stimme ertönt, das ist mein Sohn. Die Hochzeit in Kana war das Evangelium des letzten Sonntags. Wasser wird Wein und, so heißt es deutlich, Jesus offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Der Wein der Gottesfreude wird uns geschenkt. Und nun hier, der Hauptmann von Kapernaum, der römische Hauptmann der Heide. Jesus kommt und zeigt, die Herrlichkeit Gottes erscheint in der Welt und sie erscheint für alle Welt. Das Heil wird entgrenzt. Jesus holt die herein, die draußen sind. Das kommt mir vor wie konzentrische Kreise. Die Taufe betrifft Jesus persönlich. Die Hochzeit bildet das Verhältnis von Gott zu seinem Volk ab. Gott der Bräutigam, das Volk, die Braut. Und nun wird der Kreis weitergezogen bis zur Völkerwelt hin. Unmittelbar vor unserer Geschichte erzählt Matthäus von einem Heilungswunder. Ein Aussätziger hatte gesagt, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Und Jesus hatte geantwortet, ich will es, sei rein. Jesus hat ihn hereingeholt, wie wir das vorhin gesungen haben, so. Hereingeholt in die Gemeinschaft der Lebenden. Und nun, Heide zu sein, Römer zu sein, das war in Israel auch so etwas wie Aussatz, vielleicht noch schlimmer. Aber Jesus holt sie alle herein in die Gottesgemeinschaft, auch uns, auch dich und auch mich. Dieser Hauptmann da, das war kein Gleichgültiger, kein Gottesleugner, kein Hartgesottener. Er war einer, der Gott suchte, einer, der Gott liebte. Er suchte und liebte den Gott Israels. In der Lukas-Parallele zu unserer Geschichte sagen die Leute zu Jesus, dem kannst du helfen, der ist es wert, Der hat uns sogar auf eigene Kosten eine Synagoge gebaut. Man sieht heute noch eine Synagoge in Kapernaum, aber wahrscheinlich nicht die, die dieser Hauptmann gebaut hat. Aber an dem Platz stand sie bestimmt. Also ein Mann, der Israel liebte, weil er den Gott Israels liebte. Das kommt auch in dem Satz zum Ausdruck: Ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Nicht Minderwertigkeitsgefühle zeigen sich hier, sondern das Wissen und der Respekt vor dem Brauch der Juden, kein heidnisches Haus zu betreten. Der Hauptmann wusste, dass Jesus in den Augen seines Volkes unrein würde, wenn er sein Haus beträte. So sehr hat er das jüdische Leben und die Berufung Israels anerkannt, dass er auch seine Stellung außerhalb dieser geschlossenen Gesellschaft akzeptierte und sogar Jesus davor bewahren wollte, sich vor seinem eigenen Volk zu kompromittieren. Ganz demütig hat er sich eingefügt in dieses jüdische Drinnen-Draußen-Schema. Vielleicht schwingt auch noch etwas anderes mit. Einen Höhergestellten bemüht man nicht. Man ruft ihn nicht und sagt, komm her, sondern man geht zu ihm hin. Man macht sich selbst auf den Weg und trägt seine Bitte vor. Genau das tut dieser Hauptmann. Er lässt nicht Jesus rufen, sondern er macht sich auf und geht zu ihm hin. Er tritt auf, nicht wie ein Offizier der Besatzungsmacht, der Befehle erteilt, sondern wie ein Bittsteller. Er hat ein Gespür für Gott, auch ein Gespür für Jesus und merkt, dass hier der Oberbefehlshaber aller Welt am Werk ist. Und dem unterstellt er sich. Aber nun bringt ihn das ja in eine gewisse Schwierigkeit. Sein Knecht ist krank, Jesus soll helfen. Aber wie soll er das denn können, wenn er nicht in sein Haus geht? Wie soll Jesus helfen, wenn der Hauptmann ihn nicht zu sich her bemühen will? Wie soll Jesus heilen, wenn er das Haus des Heiden nicht betreten darf? Eigentlich ist das eine ganz schöne Klemme, in der sich der Hauptmann befindet. Aber ich frage mich, ob er das überhaupt bemerkt hat. Denn er hat ein solches Vertrauen in die Möglichkeiten Jesu. Er hat einen solchen Glauben, dass sogar Jesus darüber staunt. Und ich denke, Jesus hat sich nicht so schnell über irgendwas gewundert. Aber über diesen Glauben muss er staunen. Denn der Hauptmann sieht überhaupt kein Problem in seiner Situation. Er hat ein solches Vertrauen, dass er nicht einmal eine Bitte ausspricht. Er sagt ja nur ganz einfach, Herr, mein Knecht liegt zu Hause, ist gelähmt und leidet große Qualen. Mehr nicht. Eigentlich nur eine Information. Aber das genügt schon. Jesus wird schon wissen, was er damit anzufangen hat. Und er sagt es ja dann auch von sich aus. Ich will kommen und ihn heilen. Und fast ist es so, als ob der Hauptmann erschrickt und sagt, halt, halt, so war es gar nicht gemeint. Ja, wie denn dann? Sprich nur ein Wort. Ja, du, Jesus, bist der Oberbefehlshaber. Sprich ein Wort und es wird geschehen. Kannte der Hauptmann den Schöpfungsbericht? Wusste er, dass es dort heißt, Gott sprach und es geschah? Auf jeden Fall vertraut er völlig dem schöpferischen Wort Jesu, dem neuschöpfenden Wort Gottes. Es ist Neuschöpfung, was hier geschieht. Herrlichkeit Gottes in der Welt. Herrlichkeit Gottes für alle Welt. Dreh- und Angelpunkt für diese Wende ist Jesus, sonst niemand. Das ist so wichtig, das ist ein so grundlegendes Anliegen Gottes, seine gefallene Welt wieder hereinzuholen in seine Gemeinschaft, dass sich da plötzlich noch eine andere Wende vollzieht. Die Kinder des Reiches werden ausgestoßen, sagt Jesus. Das Schild geschlossener Gesellschaft hängt plötzlich auf der anderen Seite der Tür. Drinnen ist draußen. Und draußen ist drinnen. Nicht automatisch, nicht einfach spiegelverkehrt, dasselbe wie vorher. Diese Sätze Jesu vom Ausgestoßenwerden der Kinder des Reiches sind im Lauf der Geschichte vielfach missverstanden und missbraucht und zur sogenannten Ersatztheologie umgemünzt worden. Das bedeutet, dass Israel jetzt angeblich gar keine Rolle mehr spielt und gar keine Berufung mehr hat, dass vielmehr die Heidenkirche an seine Stelle getreten ist und Israel gewissermaßen ersetzt. Das ist falsch, das ist ein folgereiches Missverständnis, das Gott sei Dank in vielen Kirchen inzwischen korrigiert worden ist. Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen, schreibt Paulus in diesem Zusammenhang. Aber Jesus spricht hier doch sehr ernst. Wer das Anliegen Gottes verkennt, wer sich dem widersetzt, Wer die Tür, die Jesus ist und die er in seiner Person weit aufmacht für alle, die nach Gott Sehnsucht haben, wer diese Tür wieder schließen und verriegeln will, der findet sich plötzlich auf der falschen Seite wieder. Good News für alle, die Gott suchen. Für alle, die Sehnsucht haben nach dem Gott Israels. Für alle, die sein Heil ersehnen. Das Glück der Gottesgemeinschaft. Es gilt allen, die es von Jesus erbitten. Da ist nicht Jude noch Heide, nicht Sklave noch Freier, nicht Mann noch Frau. Alle eins in Christus, alle eingeladen zum Heil, alle willkommen geheißen im Festsaal Gottes. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, sagt Jesus im Johannesevangelium, die Jahreslosung für dieses Jahr. Nein, wert sind wir es auch nicht. Wir sind nicht besser als irgendein anderer Mensch, aber wert geachtet von Gott, das sind wir, erstaunlicherweise. Darüber müssen wir staunen. Sprich nur ein Wort, und er spricht es. Ich will es, sei rein. Geh hin, dir geschehe, wie du glaubst. Mein Leib und mein Blut für dich. Geh ein zu deines Herrn Freude. Amen.